ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
Es ist ein Unglück, das bis heute nur schwer oder gar nicht fassbar ist. Am 24. März 2015 stürzt eine Germanwings-Maschine in die französischen Alpen. Alle 150 Menschen an Bord sterben. Schon wenige Tage nach dem Absturz zeichnet sich ab. Das war kein technischer Defekt, das war Absicht. Und es war der Co-Pilot, der die Maschine hat abstürzen lassen.
Also ich habe lange Zeit gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, dass es wirklich so sein konnte. Weil ich hätte mir es bis dahin nicht vorstellen können, dass sowas in dieser Form tatsächlich auch passiert.
Das war ein ausgesprochen einzigartiges Verfahren in jeder Hinsicht. Und Sie können davon ausgehen, dieses Verfahren wird mich auch über meine Pensionierung noch begleiten. Das streift man nicht ab.
Hinterblieben haben ein dringendes Interesse daran, dass die Wahrheit tatsächlich rauskommt, dass sie diese Wahrheit akzeptieren, notgedrungen, dass es aber genau diese eine Wahrheit ist, mit der sie dann auch tatsächlich irgendwann weiterleben können.
Das waren Johann Reuß, damals Leiter des deutschen Untersuchungsteams, Christoph Kumper, Staatsanwalt und Rechtsanwalt Elmar Gimulla, der einige der Angehörigen vertreten hat. Wir werden Ihre und andere Stimmen heute noch öfter hören. Damit herzlich willkommen zum Podcast ARD Crime Time, werbefrei zu hören in der ARD Audiothek. Ein Hinweis vorab, wir werden im Zusammenhang mit dem Germanwings-Absturz auch über das Thema Suizid sprechen. Wenn Sie also Gedanken haben, die darum kreisen, finden Sie in unserer Folgenbeschreibung die Nummer der Telefonseelsorge, an die Sie sich kostenlos und anonym wenden können. Außerdem einen Link, der Sie zu einer Liste mit Hilfsangeboten führt. Die Interviews mit all diesen Expertinnen und Experten hat Justine Rosenkranz geführt, Reporterin beim WDR. In jahrelanger Arbeit hat sie Informationen, Akten und Einschätzungen für eine vierteilige Dokumentation und einen sechsteiligen Podcast zusammengetragen. Und ich freue mich sehr, dass Justine heute auch bei uns im ARD Crimetime Podcast zu Gast ist. Hallo Justine, schön, dass du da bist.
Hallo Anne.
Bei uns geht's heute im Detail um die Ermittlungen in diesem Fall. Das Ergebnis kennen wir ja, aber wie sah der Weg bis zu dieser Gewissheit im Detail aus? Dem wollen wir in dieser Folge nachgehen. Und so viel schon vorweg, der Fall ist bis heute noch nicht vollständig abgeschlossen. Aber erstmal, Justine, in deiner Dokumentation, da kommen, wie gesagt, zahlreiche Interviewpartnerinnen, Interviewpartner vor. Das sind Familienangehörige, Ermittler, Expertinnen und Experten, Anwälte. Wie lange hast du denn daran gearbeitet?
Ja, die ersten Angehörigen, die habe ich schon 9 Monate nach dem Absturz kennengelernt. Damals habe ich nämlich eine erste Dokumentation für den WDR gemacht und habe da Kontakt zu Angehörigen der Opfer bekommen. Aus Düsseldorf damals und auch aus Haltern am See. Und dann haben wir Ende 22 mit der Recherche zu der vierteiligen Serie begonnen und haben dann Kontakt aufgenommen zur Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, zur Lufthansa, zur Pilotengewerkschaft, zur Gendarmerie in Frankreich und zu allen möglichen anderen Experten.
Die Doku von Justine Rosenkranz ist in der Reihe ARD Crimetime erschienen. Der Germanwings-Absturz heißt sie. Den Link in die ARD-Mediathek finden Sie in unseren Shownotes. Justine, der 24. März 2015, das ist ein Tag, der sich ins kollektive Gedächtnis eingeprägt hat. Und der beginnt in diesem Fall in Barcelona. Was ist das denn für ein Tag?
Ja, das ist ein Dienstagmorgen. Es ist gegen 9:30 und der Germanwings-Flug 4U9525 soll von Barcelona zurück nach Düsseldorf gehen. Und das Wetter ist gut. An Bord sind 150 Menschen aus, wie man später erfahren hat, insgesamt 17 verschiedenen Nationen. Dabei sind auch 16 Schülerinnen und Schüler aus Haltern am See, die auf der Rückreise eines Schüleraustausches sind. Und es ist eine Opernsängerin mit ihrer jungen Familie, mit ihrem kleinen Sohn und ihrem Lebensgefährten an Bord. Und ja, wie gesagt, insgesamt 150 Menschen. Der Flug hat eine halbe Stunde Verspätung, aber dann geht's um 10 Uhr los.
Und wer ist da an Bord dann als Crew?
Das sind 6 Crewmitglieder insgesamt, 4 Flugbegleiterinnen, 2 Piloten. Der Kapitän, das ist Patrick Sondenheimer, das ist ein erfahrener Pilot, der seit einem Jahr Kapitän bei der Germanwings ist. Und bei ihm ist der Co-Pilot Andreas Lubitz. Der ist noch sehr jung, war vorher Flugbegleiter, nachdem er die Ausbildung zum Piloten gemacht hat und ist dann seit ein paar Monaten jetzt als Co-Pilot bei der Germanwings angestellt. Die beiden kennen sich wohl nicht. Das ist aber auch nicht unüblich, weil die Flugpläne manchmal ganz kurzfristig gemacht werden. Und naja, die sitzen also zusammen im Cockpit.
Und ich habe mal nachgeschaut, die Flugdauer von Barcelona nach Düsseldorf beträgt so ein bisschen mehr als 2 Stunden ungefähr. Das heißt, um die Mittagszeit, wenn sie um 10 gestartet sind, hätte die Maschine dann landen sollen. Aber um die Mittagszeit klingeln plötzlich die Telefone bei mehreren Menschen und sie bekommen die Nachricht, eine Germanwings-Maschine ist abgestürzt. Justine, wer bekommt denn alles diese Nachricht?
Die französische Gendarmerie bekommt die Nachricht, dass über den französischen Alpen ein Flugzeug verschwunden ist. Die Lufthansa bekommt auch von der Flugsicherung die Nachricht, dass eine Germanwings-Maschine vom Radar verschwunden ist. Und die Flugunfalluntersuchung in Frankreich und auch in Deutschland bekommt einen Anruf, dass da ein Flugzeug verschwunden ist vom Radar.
Und dazu gehört auch Thomas Koscheva. Er ist Ingenieur und arbeitet bei der BFU, also der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung. Und für ihn ändert sich dann der weitere Tagesverlauf schlagartig, hat er im Interview erzählt.
Das begann für mich eigentlich als ganz normaler, eigentlich eher recht entspannter Tag. Ich hatte gerade einen etwas umfangreicheren Zwischenbericht abgeschlossen und bin mit einem Kollegen zum Mittagessen gefahren in ein Restaurant hier in der Nähe und wir hatten gerade unser Essen bestellt, als das Telefon klingelte und ich eben die Nachricht bekam, dass in den französischen Alpen ein Flugzeug der Germanwings verunfallt ist und ja, dass wir auf jeden Fall ausrücken müssen. Und ab da hat sich natürlich die Situation sofort verändert. Das Essen habe ich dann nicht mehr gegessen und wir sind zurück in die Dienststelle und haben dann den Einsatz eben geplant.
Was bedeutet das denn? Wie ist dann der Ablauf, wenn so ein Fall eintritt, wenn so eine Nachricht kommt?
Also bei der BFU, bei der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, da gibt es einen sogenannten Untersucher vom Dienst. Der ist also 24/7 erreichbar. Und gleichzeitig gibt es da in einem Raum ein Telefon, das immer nur dann klingelt, wenn es einen Absturz gegeben hat. Also entweder einen Absturz in Deutschland oder einen Absturz mit deutscher Beteiligung, also eines deutschen Flugzeugs. Und wenn das Telefon klingelt, wissen alle Bescheid, da ist was passiert. Und dann eben wurde daraufhin der Untersucher vom Dienst informiert, in dem Fall der Thomas Koscheva. Und dann wird sofort organisiert, was ist genau passiert, wo ist es passiert und wie kommt man am schnellsten zum Unfallort.
Das heißt, man muss immer für die Situation gewappnet sein, dass jetzt gleich so eine Nachricht aufpingt.
Genau. Und deswegen haben die Untersucher auch immer eine Tasche in ihrem Büro mit ihren persönlichen Dingen, die sie brauchen, die sie nur mitnehmen können, um direkt loszufliegen.
Und nicht viel später als die Fluguntersucher hören auch die Angehörigen von der Nachricht, dass eine Maschine abgestürzt ist. 150 Menschen sind an Bord, haben wir gesagt, und dementsprechend sind es mindestens 150, die dann auch auf diese Menschen warten. Du hast mit einzelnen von ihnen gesprochen. Wie erfahren sie denn davon?
Ja, alle Angehörigen, mit denen ich Kontakt hatte, haben mir natürlich erzählt, wie die Situation war, in der sie davon erfahren haben. Und zum Beispiel der Vater der Opernsängerin, der hat erstmal eine Push-Nachricht auf sein Handy bekommen und hat sich, als er bei der Arbeit war, in seinem Büro und hat sich dabei noch nichts gedacht und hat sich dann auf den Weg gemacht, um seine Tochter, den Lebensgefährten der Tochter und seinen kleinen Enkel abzuholen, saß er im Auto und hat plötzlich im Radio die Nachricht gehört und da hat er geschaltet und hat gedacht, Moment, das kann das Flugzeug gewesen sein, in dem Maria und ihre Familie gesessen hat. Ist dann nur noch irgendwie zum Flughafen, hat sein Auto abgestellt, ist in die Halle reingerannt zur Information und hat als erstes gefragt, ob es noch einen zweiten Flug von Barcelona gab. Und als man das verneint hat und ihn sofort zur Seite genommen hat, in einen Raum geführt hat, da war ihm klar, dass seine Tochter betroffen ist. Annika Sondenheimer zum Beispiel, die Frau des Kapitäns, die saß im Landtag, die ist Juristin und war damals Referentin für die SPD im Landtag Und da kam Hannelore Kraft, die hat die Sitzung unterbrochen und hat gesagt, es würde gerade eine Nachricht über den Ticker laufen, dass eine Maschine auf dem Rückweg von Barcelona nach Düsseldorf abgestürzt ist. Und auch da war ihr sofort klar, weil sie ja die Flugpläne ihres Mannes kannte, dass das eigentlich nur das Flugzeug ihres Mannes gewesen sein könnte.
Hannelore Kraft, das vielleicht noch kurz für den Hinterkopf. Sie war damals Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und sie hat dann also diese Nachricht in den Landtag gebracht. Wie die Angehörigen diese Geschehnisse verarbeitet haben, das hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im WDR-Podcast von Justine Rosenkranz, der Germanwings-Absturz 10 Jahre ohne euch. Den Link in die ARD-Audiothek finden Sie in den Shownotes dieser Folge. So, jetzt waren wir stehen geblieben. Die Flugunfalluntersucher, die sind also ganz schnell auf dem Weg nach Frankreich. Von wo starten die denn eigentlich? Wie wird das alles organisiert?
Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, die sitzt in Braunschweig. Und da ist auch ein Flughafen direkt neben der Bundesstelle. Und da standen Hubschrauber zur Verfügung. Die hat sofort das kleine Team, was, glaube ich, aus 3 Leuten bestand, nach Frankfurt gebracht. In Frankfurt stand eine Lufthansa-Maschine bereit. Die haben extra gewartet auf die Flugunfalluntersucher. Und dann sind die zusammen mit Leuten, mit Untersuchern von der Lufthansa nach Marseille geflogen. Das war der nächste Flughafen vom Absturzort. Und dann ist man mit Mietwagen in die französischen Alpen gefahren. Und ja, dann hat man versucht, irgendwie Unterkünfte zu finden, ganz in der Nähe des Absturzortes.
Also es ist auch ein enormer organisatorischer Aufwand natürlich. Und obwohl genau solche Fälle ja zur Arbeit der Untersucher gehören, sind das damals natürlich auch aufwühlende Stunden für die ganzen Mitarbeiter im Team, auch für Johann Reuß, der damals dieses Team geleitet hat.
In so einer Situation ist die Stimmung natürlich gedrückt. Es ist ein Ereignis, man weiß noch überhaupt nicht genau, was es war, wie das Ausmaß ist, was die Hintergründe sind. Und für jeden Beteiligten ist das eine sehr ungewöhnliche Situation. Unfalluntersucher in den Untersuchungsbehörden, die werden auch darauf vorbereitet, sodass es vielleicht nicht die tagtägliche Arbeit ist, aber man weiß, was auf einen zukommt, man weiß, wie der Ablauf dann ist. Für die Mitarbeiter aus einem Luftfahrtunternehmen ist es natürlich noch eine andere Situation. Und man merkt dann natürlich sofort die Betroffenheit der einzelnen Leute.
Um das zeitlich kurz einzuordnen, Dienstagmorgen hebt die Germanwings-Maschine in Barcelona ab. Gegen Mittag bekommen dann die Flugunfalluntersucher die Nachricht und machen sich auf den Weg. Das heißt, wann kommen sie denn dann in Frankreich an und wo müssen sie hin?
Inzwischen ist es schon später Abend. Und man hat versucht, Hotels zu organisieren, weil es sind ja einige Leute, die jetzt aus verschiedenen, auch aus Paris und so weiter, aus verschiedenen Orten da zur Absturzstelle kommen. Und die finden ein Hotel, das ungefähr 15 Kilometer vom Absturzort entfernt, in Seine-les-Alpes. Das beziehen sie, das war eigentlich schon seit 2 Wochen geschlossen, weil die Skisaison da schon vorbei war, war entsprechend kalt. Aber sie haben auf jeden Fall einen Platz zum Übernachten erstmal gefunden.
Und jetzt passiert natürlich auch ganz viel parallel in der Zeit, auch in Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf erfährt auch von dem Vorfall. Was ist denn deren Aufgabe?
Naja, die Staatsanwaltschaft erfährt auch mittags bereits von der Polizei, dass ein Flugzeug abgestürzt ist und dass die Polizei eine besondere Aufbauorganisation eingerichtet hat. Das passiert ja immer bei Großlagen. Und immer dann, wenn Menschen eines nicht natürlichen Todes gestorben sind, wie man das ja hier auch annehmen musste, bei einem Absturz, dann beginnt ein Todesermittlungsverfahren.
Und warum liegt das ausgerechnet in Düsseldorf bei der Staatsanwaltschaft?
Naja, das Flugzeug hätte eben ja in Düsseldorf landen sollen und man konnte davon ausgehen, dass viele Opfer ihren Wohnsitz in und um Düsseldorf hatten. In Wirklichkeit waren es natürlich viele verschiedene Wohnorte, aber damit nicht in jedem Wohnort die Staatsanwaltschaft anfängt zu ermitteln, entschließt man sich, das zu zentrieren auf die Staatsanwaltschaft in Düsseldorf.
Und das sind ja sowieso schon sehr viele Leute unterwegs, hast du ja gerade erklärt, französische Teams, deutsche Teams und so weiter. Das würde es ja wahrscheinlich auch nochmal verkomplizieren.
Genau.
Das ist also dieser Tag des Absturzes. Was passiert dann am nächsten Morgen?
Am nächsten Morgen beginnt die Arbeit. Da setzen sich dann alle zusammen, die Teams aus Frankreich und aus Deutschland. Die überlegen alle, wie man jetzt am besten vorgeht. Das sind einmal ja die Flugunfalluntersucher, dann sind es aber auch Vertreter der Airline, also der Lufthansa. Germanwings gehört ja zur Lufthansa. Dann auch Vertreter des Flugzeugbauers, das war Airbus. Und die alle sitzen zusammen und gucken jetzt, was kann da passiert sein? Wie konnte es dazu kommen, dass dieses Flugzeug abgestürzt ist? Zum Absturzort selbst konnte man erstmal nur ganz schwer, weil das war ja mitten in den Alpen, ganz schwer zugänglich. Man kam erstmal nur mit Hubschraubern dahin. Und da war es erstmal am wichtigsten, dass da die Gendarmen erstmal hingeflogen wurden und nicht die Flugunfalluntersucher.
Weil die sozusagen die Ermittlungshoheit haben, deswegen hat man die erstmal dahin geschickt?
Genau. Und also die Ermittlungshoheit, das haben natürlich auch die Flugunfalluntersucher, aber die Gendarmen mussten, das waren die ersten, die vor Ort waren, um erstmal zu gucken, was ist da passiert und auch um den Tatort so ein bisschen abzuriegeln, dass nicht fremde Leute dahin kommen.
Ja, verstehe. Und die Ermittler, die dann im Lagezentrum bleiben, was machen die?
Deren Aufgabe ist ja vordringlich zu gucken, was genau ist passiert. Und da haben die ganz viele Unterlagen, Wartungsprotokolle, die sie erstmal durchgehen müssen, um zu gucken, hat hier irgendein technischer Defekt vorgelegen? War hier irgendwas kaputt, was dazu geführt haben könnte, dass das Flugzeug abgestürzt ist? Und dazu kommen natürlich auch noch die Daten der französischen Flugsicherung, die sie bekommen haben, die ausgewertet werden müssen, um daraus Schlüsse ziehen zu können, was die Ursache für den Absturz gewesen sein kann.
Was steht denn in diesen Daten von der Flugsicherung?
Also da kann man die Route nachvollziehen, die das Flugzeug genommen hat und die Flughöhe und auch die Geschwindigkeit. Und da hat man dann ziemlich schnell festgestellt, dass da was nicht gestimmt hat.
Und was Sie da entdeckt haben, das beschreibt Thomas Koschewa im Interview.
Naja, es ist bei genauer Betrachtung der Daten von der französischen Flugsicherung aufgefallen, dass der Autopilot im Reiseflug so eingestellt wurde, dass das Flugzeug bis auf eine Höhe, die quasi unterhalb des Geländes lag, sinken würde. Und das hat uns natürlich sehr stutzig gemacht. Was könnte dazu führen, dass sowas aus Versehen passiert, dass man sich irgendwie vertut, dass man statt vielleicht 10.000 Fuß, 100 Fuß einstellt oder so aus irgendwelchen Gründen? Oder ob auch eine technische Fehlfunktion dahinter stehen kann. Aber es war eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil ein solch gleichmäßiger Sinkflug eigentlich darauf hindeutet, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich dass alle Systeme ganz sauber und einwandfrei funktionieren.
Wir kommen später nochmal auf diese Erkenntnisse zu sprechen und was dort im Detail noch passiert ist. Zum Verständnis, normalerweise fliegen Flugzeuge so auf einer Höhe von 30.000 bis 40.000 Fuß. Das sind so ungefähr 9 Kilometer. Und da war der Autopilot also auf 100 Fuß eingestellt. Und parallel sind die französischen Ermittler ja an der Absturzstelle in den Bergen. Wie sieht's denn da überhaupt aus?
Das muss man sich vorstellen wie ein riesiges Trümmerfeld. Über mehrere hundert Meter verteilt sind Flugzeugteile, ja, also Metallteile und aber ganz viele, ganz kleine Teile. Viele Teile waren kleiner als ein DIN A4-Blatt und das zwischen Geröll verteilt in dieser zerklüfteten Berglandschaft auf einer Höhe von 1800 Metern. Also alle, die das gesehen haben und das beschreiben, beschreiben das als ein ganz schlimmes, fürchterliches Bild.
Und da versuchen dann die Ermittler, die in Anführungsstrichen berühmten Flugschreiber zu finden wahrscheinlich, ne?
Genau. Die nehmen jetzt alles hoch und haben Schaufeln und Graben, weil sich vieles natürlich auch in den Berg gebohrt hat, finden Leichenteile, Gepäckstücke. Aber sie sind als erstes natürlich auf der Suche nach dem Flugdatenschreiber und nach dem Voice Recorder. Und den finden sie sogar noch am ersten Tag.
Diesen Voice Recorder, was ist da genau drauf? Warum ist der so wichtig?
Naja, der Voice Recorder, der zeichnet alles auf, was im Cockpit passiert. Also einmal alle Geräusche, auch die Funksprüche, aber auch die Gespräche zwischen den Piloten, die Durchsagen. Einfach alles, was man im Cockpit hört, wird da aufgezeichnet.
Und was machen die damit?
den bringen Sie sofort am gleichen Tag noch nach Paris und da wird er dann ausgelesen, also abgehört.
Und das geht auch recht schnell, die Daten auszulesen und sich die Aufnahmen anzuhören. Das erzählt der Leiter des deutschen Flugunfalluntersuchungsteams Johann Reuß.
Wir haben dann an dem ersten Abend, als es ein Abschlussmeeting gab, kurz davor hat der Untersuchungsleiter der BEA mich beiseite genommen und hat mir gesagt, er hätte so eine erste Information vom Auslesen des Voice Recorders in Paris und es gäbe Anzeichen dafür, dass einer der Piloten alleine im Cockpit gewesen sei.
Was heißt das dann? Wie gehen die Ermittler mit dieser Info um?
Also man geht erstmal sehr zurückhaltend damit um, weil es ja noch ganz früh war und es noch gar nicht viele Informationen dazu gab und man auf keinen Fall voreilige Schlüsse ziehen wollte. Deswegen hat man das in dieser abendlichen Runde gar nicht groß thematisiert, sondern sich eher darauf konzentriert, auf die weiter die Unterlagen auszuwerten und die Zeugenbefragungen. Und das war erstmal das Wesentliche für die.
Und ganz offensichtlich bleibt diese Information, die sich aus dem Voice-Recorder ergibt, dass ein Pilot mutmaßlich allein im Cockpit war, nicht unter den Ermittlern allein, berichtet Johann Reuß.
Es kam dann so, dass ich in der Nacht angerufen worden bin und geweckt worden bin mit der Information, dass es in USA wohl eine Information durch Medien verteilt gäbe, dass tatsächlich es hier sich um einen kriminellen Akt handeln könnte. Das war natürlich auch das, was man zu diesem Zeitpunkt im Hinterkopf hatte.
Also irgendjemand hat diese Infos offensichtlich an die Presse weitergegeben. Wie gehen die Ermittler denn jetzt mit dieser Situation um?
Naja, die New York Times hat also berichtet, dass nur eine Person im Cockpit gewesen sein kann, dass sich das aus dem Voice Recorder ergeben hat. Und die beziehen sich auf Militärkreise, auf französische Militärkreise. Naja, dieser Verdacht hat natürlich die Ermittler erstmal bedrückt. Das war so unvorstellbar. Und dann kam die Frage auf, müssen wir jetzt überhaupt weiter ermitteln? Wenn es ja ein krimineller Akt war, dann ist ja erstmal für die Flugunfallermittler nicht mehr viel zu tun. Aber die haben sich dann doch entschieden, weiterzumachen, um Details zu erfahren und eine genaue Antwort darauf zu finden, warum ist das überhaupt passiert? Ja, bei strafrechtlichen Verfahren wäre einfach nur ein Schuldiger ermittelt worden. Der ist jetzt tot, also hätte es keine weiteren Ermittlungen gegeben. Aber bei den Flugunfalluntersuchern ist es ja so, die untersuchen Flugunfälle, um zu gucken, wie kann man verhindern, dass sowas wieder passiert. Und deswegen haben die entschieden, wir machen jetzt hier weiter.
Um das nochmal kurz zusammenzufassen, es gibt die Daten der Flugsicherung, die zeigen, dass der Autopilot auf 100 Fuß stand und dass das Flugzeug einen minutenlang gleichmäßigen Sinkflug ausgeführt hat. Und es gibt die Auswertung des Voice-Recorders aus dem Cockpit, die dann nahelegt, dass nur ein Mensch alleine im Cockpit saß, als dieser Sinkflug passiert ist. Und aus diesen beiden Informationen entsteht dann also der Verdacht, das Flugzeug könnte absichtlich zum Absturz gebracht worden sein. Und die französischen Ermittler, die diesen Voice-Recorder auswerten, können die auch schon sagen, wer denn von den beiden Piloten im Cockpit war?
Die sagen ziemlich schnell, dass die Vermutung naheliegt, dass es sich um den Co-Piloten gehandelt hat, der allein im Cockpit war.
Und wie können die das so schnell ausmachen?
Naja, der Flugunfalluntersucher Reuß hat mir erzählt, es gibt eben eine Stimmenanalyse und man hat Menschen hinzugezogen, die die beiden Piloten gut kannten und die haben die Aufnahmen angehört und eben erkannt, um wen es sich handelt und wer das Cockpit verlassen hat. Und außerdem ist es ja so, dass Co-Pilot und Kapitän unterschiedliche Aufgaben haben und auch unterschiedliche Kommandos geben. Und allein daraus, wer wem welche Kommandos gibt, kann man natürlich erkennen, wer der Co-Pilot und wer der Kapitän war. Und deswegen konnte man mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es der Co-Pilot war, der im Cockpit zurückgeblieben ist, eben Andreas Lubitz.
Das heißt, wir sind jetzt am zweiten Tag nach dem Absturz, am 26. März ist der Donnerstag, also noch ganz früh in den Ermittlungen. Und trotzdem treffen aber die leitenden französischen Ermittler schon eine folgenschwere Entscheidung.
Ja, und zwar ist es der französische Staatsanwalt, Brice Robin heißt er, der gibt am Donnerstagmittag, am 26. März, eine Pressekonferenz und teilt dann mit, was auf dem Voice-Recorder zu hören ist. Und der legt sich fest. Der sagt, es war der Co-Pilot, es war Andreas Lubitz. Und der hat das Flugzeug absichtlich zum Absturz gebracht.
Das ist ja eine Hammer-Nachricht. Wie sind denn die Reaktionen darauf?
Ja, das war natürlich eine Bombe. Also es war ein Schock und alle waren fassungslos, weil es so schwer war, das zu begreifen. Ja, die Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, die Weltöffentlichkeit, alle waren erschüttert, dass ein Pilot, dem ja die Passagiere anvertraut werden, sowas tatsächlich getan haben soll.
Thomas Koschewa, Teil des deutschen Ermittlerteams, blickt allerdings mit gemischten Gefühlen auf diese Pressekonferenz zurück.
Wir hätten mit Sicherheit, wenn wir die Untersuchung geleitet hätten und die Hoheit sozusagen über die Informationen gehabt hätten, hätten wir das vorher nochmal verifiziert. Also man kann eigentlich zu so einem frühen Zeitpunkt, ist das schon sehr gewagt, eine solche präzise These aufzustellen, wo man also auch gleich die Person benennt, die hier entsprechend gehandelt hat in so einem. Das hätten wir eigentlich eher so nicht gemacht. Wir haben das als sehr ungewöhnlich empfunden, auf jeden Fall.
Und kommen wir mal drauf zu sprechen, was ist denn auf diesem Voice Recorder im Detail zu hören, dass die französischen Ermittler sich so eindeutig äußern?
Also zu Beginn der Aufzeichnung hört man erstmal, dass beide Piloten im Cockpit sind, dass jemand von der Crew dazukommt, dass sie sich kurz unterhalten. Dann geht die Tür wieder zu, die beiden sind wieder zu zweit, unterhalten sich darüber, über die Verspätung. Die hatten ja eine halbe Stunde Verspätung, wie es dazu gekommen ist. Dann gibt es verschiedene Flugkommandos und dann steigt das Flugzeug auf die Reiseflughöhe. Und als die erreicht ist, sagt der Kapitän, dass er das Cockpit verlassen wird und der Kollege den Funk übernehmen soll. Und das tut er auch. Und dann hört man, dass die Tür aufgeht und auch wieder zugeht.
Und weiß man, warum der Kapitän aus dem Cockpit rausgeht?
Ja, man sagt immer, der Kapitän wollte zur Toilette gehen. Es kann sein, also man hat ja später festgestellt, dass es einen Defekt bei der Toilette gab. Es kann sein, dass der Kapitän nachgucken wollte, ob die Toilette jetzt in Barcelona, als sie gelandet waren, in der Zeit repariert worden sein soll. Also ob sie jetzt wieder fertig ist. Genau, einen Grund weiß man nicht. Auf jeden Fall hat der Kapitän das Cockpit verlassen.
Und was passiert dann?
Nach ungefähr 4 Minuten kommt der Kapitän zurück und will wieder ins Cockpit. Und da gibt es vor der Tür so ein Zahlenpad. Und da muss er einen Code eingeben. Und dieser Code löst dann ein Signal im Cockpit aus, und woraufhin der Co-Pilot die Tür öffnet. Aber der öffnet die Tür nicht. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, einen Notfallcode einzugeben und dann öffnet sich die Tür kurz, aber auch dann nicht, wenn die Tür von innen verriegelt wird. Und ja, dann hat der Kapitän also immer wieder versucht, ins Cockpit zu kommen und hat angefangen zu klopfen, vor die Tür zu hämmern. Es wird immer schlimmer und dann gibt's natürlich noch eine Gegensprechanlage mit einer Kamera, wo er reinspricht. Aber es gibt überhaupt keine Reaktion auf sein Klopfen und Rufen.
Wir haben vorhin gelernt, die Flugsicherung bekommt ja auch die Daten übertragen. Also sie müssten diesen Sinkflug ja eigentlich sehen. Und dann müssen die doch eigentlich versucht haben, Kontakt zu dem Flugzeug aufzunehmen, oder?
Genau. Es gibt ja die Flugsicherung in Marseille. Das ist ein großes Zentrum. Da sitzen die Lotsen. Und die sehen ja als erstes, Moment, das Flugzeug verliert an Flughöhe. Was ist da los? Und dann sprechen die über eine bestimmte Frequenz natürlich das Flugzeug an, die Maschine. Und daraufhin kam aber keine Reaktion. Dann gibt es verschiedene Schritte. Also als erstes versuchen sie immer wieder, das Flugzeug anzusprechen. Dann gibt es eine andere Frequenz, auf der sie es versuchen. Wenn auch dann keine Reaktion kommt, dann ist die dritte Möglichkeit, und das auch das ist versucht worden, Flugzeuge, die sich in der Nähe, in dem Luftraum bewegen, anzusprechen und die zu bitten, Kontakt zu der Germanwings-Maschine aufzunehmen. Und ganz zum Schluss hat man versucht, Kampfflieger loszuschicken, aber da war das Flugzeug schon abgestürzt.
Muss man ja auch sich vorstellen, das passiert ja alles innerhalb weniger Minuten. Ne? Das ist ja irgendwie jetzt nicht ein wahnsinnig langer Zeitraum, in dem das alles passiert. So, das alles lässt jetzt also diesen Verdacht aufkommen, der Co-Pilot könnte hier verantwortlich sein für dieses Unglück, für diesen Absturz. Und trotzdem, warum legen sich die französischen Ermittler denn schon so früh öffentlich fest und machen dann eben diese Pressekonferenz? Weil es gibt ja eigentlich immer noch die, vielleicht geringe, aber doch noch die Möglichkeit, dass irgendwas kaputt war, dass ein technischer Defekt verantwortlich ist oder dass es vielleicht auch einen terroristischen Hintergrund hat. Wird denn all das außer Acht gelassen?
Eigentlich glaube ich, dass sie gezwungen waren, so schnell zu reagieren, weil es eben einmal in der Welt war. Durch den Bericht in der New York Times, der ja kursierte und den ja alle mitbekommen haben. Und ich glaube, dass das einfach den Druck auf die französische Staatsanwaltschaft so erhöht hat, dass die sich entschlossen hat, mit dem, was sie wussten, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Und diese ganzen Informationen, die kommen natürlich auch zur deutschen Staatsanwaltschaft, an Christoph Kumper in Düsseldorf. Der ist der leitende Staatsanwalt in diesem Fall, in diesen Ermittlungen. Wie reagiert er denn auf diese ganzen Infos?
Naja, der hatte ja schon praktisch an Tag 1 angefangen, auch zu recherchieren und Daten, Informationen zu sammeln. Natürlich stellt man sich die Frage, was war mit Pilot und Co-Pilot? Und aus dem Grund hatte er schon Wohnungsdurchsuchungen beantragt bei beiden. Aber aufgrund der Erkenntnisse aus Frankreich hat er dann die Durchsuchung nur auf die Wohnung des Co-Piloten beschränkt, weil dann ja klar war, anscheinend war der Co-Pilot allein.
Und was bei diesen Durchsuchungen unter anderem gefunden wurde, das fasst Staatsanwalt Christoph Kumper zusammen.
Bei der Durchsuchung der Wohnung in Düsseldorf sind zunächst Medikamente gefunden worden, die im Zusammenhang mit der Behandlung einer psychischen Erkrankung stehen. Darüber hinaus auch Arztbriefe und Krankschreibungen. Unter anderem wurde eine Krankschreibung gefunden, die den Zeitpunkt des Absturzes betraf, die ersichtlich vom Co-Piloten bei seinem Arbeitgeber aber nicht abgegeben worden ist. Er war es zum fraglichen Zeitpunkt von seinem behandelnden Psychiater und Neurologen krankgeschrieben, hatte diese Krankschreibung aber nicht weitergegeben.
Also er war um den 24. März herum krankgeschrieben, ist aber trotzdem zur Arbeit gegangen. Aber man findet jetzt nicht sowas wie einen Bekennerschreiben oder einen Abschiedsbrief bei ihm.
Nein, einen Abschiedsbrief hat man nie gefunden. Das war eben auch immer das Problem, rauszukriegen, was ist denn wohl das Motiv gewesen? Also man hat verschiedene Dinge gefunden, die man vielleicht wie so ein Puzzle zusammensetzen kann. Zum Beispiel gab es einen kleinen gelben Zettel, worauf stand Entscheidung Sonntag. Da könnte man vermuten, dass er vielleicht am Sonntag, also zwei Tage vor dem Absturztag, sich entschieden hat, das zu tun, was er dann getan hat. Aber das ist eben nur eine Vermutung. Aber zum Beispiel einen Tag vor dem Absturz hat er eine Patientenverfügung ausgefüllt und die könnten vielleicht auch Hinweise auf das Motiv geben.
Das heißt, mit dieser Patientenverfügung verfügt man ja, wie man medizinisch behandelt werden möchte für den Fall, dass man am Ende nicht mehr selbst drüber bestimmen kann, falls einem was passiert durch einen Unfall oder so. Parallel zu diesen Ermittlungen in Deutschland geht die Spurensuche natürlich in den französischen Alpen weiter. Und wir erinnern uns, Thomas Kostschewa von der deutschen Flugunfalluntersuchung ist in Frankreich auch mit dabei. Und er kommt dann auch zum Trümmerfeld, persönlich zum eigentlichen Absturzort. Wir hatten es vorhin schon mal angerissen, das ist recht kompliziert. Und er darf nicht sofort dahin, sondern erst viele Tage später?
Genau. Also das Gelände war ja erstmal nur mit Hubschraubern zu erreichen. Und dann hat man irgendwann einen Weg gefunden, um auch zu Fuß dahin zu kommen. Aber das war ein langer, sehr steiniger, schwieriger Weg. Und ja, deswegen hat es einfach so lange gedauert, bis auch die deutschen Flugunfalluntersucher dahin konnten.
Und wie man sich dann dort am Absturzort verhalten hat, das hat er dir auch im Interview beschrieben.
Und das sieht dann so aus, dass man sich einen Abschnitt aussucht und den halt versucht teilweise auf den Knien rutschend oder am Hang längs kletternd abzusuchen. Man muss immer wieder Teile hochnehmen, gucken, was da drunter ist. Man muss ein bisschen Geröll mal beiseite räumen. Und so wurde eben der ganze Bereich durchsucht und ist dann ja letztendlich auch nach mehreren Tagen der Flugdatenschreiber gefunden worden.
Und man weiß ja inzwischen, dass dieser Flugdatenschreiber nach einem Unglück ganz wichtig ist, dass man den findet. Kannst du kurz erklären, warum der so wichtig ist, was der nochmal an neuen Infos liefert?
Ja, im Gegensatz zum Voice Recorder liefert der eben ganz viele technische Daten. mit denen man genau nachvollziehen kann, wie das Flugzeug gesteuert wurde, wie es geflogen ist und auf welcher Höhe es geflogen ist und was man für Befehle eingegeben hat. Zunächst hatte man ja die Sorge, man wird den gar nicht mehr finden, weil man so lange danach gesucht hat. Aber am 2. April dann schließlich, also 9 Tage nach dem Absturz, hat man den endlich gefunden.
Und dann wird er auch nach Paris geschickt ins Labor, wie das schon mit dem Voice Recorder passiert ist. Das beschreibt Johann Reuß.
Der Flugschreiber war hochgradig beschädigt, aber die Kollegen im Flugschreiberlabor bei der BAA waren in der Lage, alle Daten auszulesen. Auch das hat natürlich wieder einige Tage gedauert.
Welche Informationen gehen denn noch aus diesem Flugdatenschreiber hervor, abgesehen von diesem entscheidenden Sinkflug?
Naja, man konnte aus dem Flugdatenschreiber ablesen, dass genau das gleiche Prozedere schon auf dem Hinflug passiert ist. Auf dem Flug von Düsseldorf nach Barcelona. Auch da hat der Kapitän das Cockpit irgendwann verlassen. Und auch da wurde genau zu dem Zeitpunkt, als dann der Co-Pilot allein im Cockpit saß, der Autopilot von 38.000 Fuß auf 100 Fuß gestellt. Und zwar mehrfach, hin und her. Und das hat sich genau zur gleichen Zeit abgespielt, als er eben allein im Cockpit war, was ein weiteres Indiz dafür ist, dass der Co-Pilot das Flugzeug absichtlich gegen den Berg gesteuert hat später.
Und für Thomas Koschewa bestätigt sich aus diesen Daten vom Flugdatenschreiber noch einmal, was er schon von den Unterlagen der Flugsicherung herausgelesen hatte.
Das Ungewöhnliche hier war, dass eben nicht eine plausible Flughöhe eingestellt wurde, sondern dass eben eine sehr, sehr niedrige Höhe eingestellt wurde, die unterhalb der Höhe der Berge lag. Und diese Veränderung am Autopiloten ist auch nicht einmalig gewesen, sondern in den folgenden Minuten ist sie mehrmals durchgeführt worden. Also es ist mal wieder ein bisschen höherer Wert, ein bisschen niedriger Wert eingestellt worden. Und so dass wir sehr sicher sind, dass die ganze Zeit über die verbleibende Person im Cockpit eben aktiv den Autopiloten bedient hat. Und dann ist das Flugzeug einfach immer weiter gesunken in einem ganz normalen, ungewöhnlichen Sinkflug, bis es letztendlich dann mit dem Gelände kollidiert ist.
Schauen wir an der Stelle mal genauer auf die Persönlichkeit des Co-Piloten. Wir wissen, er war ja offenbar alleine im Cockpit. Die Daten zeigen, dass die Maschine in einen Sinkflug gegangen ist. Und er hatte eine Vorgeschichte, die auf psychische Probleme hinweist. Was ist denn sonst zu seiner Persönlichkeit so bekannt?
Naja, der Staatsanwalt hat natürlich alle Menschen in seinem Umfeld befragen lassen. Die Familie, die Freundin, auch den besten Freund. Und was wir wissen, Andreas Lubitz kommt aus Montabaur in Rheinland-Pfalz. Er hat in Montabaur Abitur gemacht und hatte schon immer den Traumberuf Pilot für sich gesehen. Er hat auch vorher an der Segelflugschule in Montabaur einen Segelflugschein gemacht und dann hat er sich beworben bei der Lufthansa Flugschule in Bremen und das ist ganz schwer, da überhaupt einen Platz zu bekommen und das hat er geschafft. Und 2008 hat er dann da seine Ausbildung angefangen. Ist nach Bremen gezogen, aber schon nach ein paar Wochen musste er die Ausbildung unterbrechen, weil es ihm da so schlecht ging. Und dann ist er wieder nach Hause gefahren.
Und was heißt, es ging ihm schlecht? Was hat er dann da gemacht?
Er fühlte sich wohl allein. Er hatte das Gefühl, er hat Probleme mit den Ohren. Der Lärm in seiner Wohnung hat ihn gestört. Und er hat irgendwann nicht mehr geschafft, weiter seine Ausbildung fortzusetzen, ist nach Hause gefahren und hat dann Anfang des kommenden Jahres, Anfang 2009, eine Therapie bei einem Psychiater angefangen. Und der hat diagnostiziert eine schwere depressive Episode.
Das ist ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach, wenn man Pilot werden möchte, so eine Diagnose.
Nein, Andreas Lubitz hat auch große Angst gehabt, dass er seine Ausbildung nicht fortsetzen kann. Aber ein halbes Jahr später ging es ihm wesentlich besser mit Hilfe seines Therapeuten. Und der hat dann auch diagnostiziert, dass er wieder genesen ist. und daraufhin konnte er seine Ausbildung fortsetzen.
Du hast ja gesagt, es ist sehr, sehr schwer, an diese Ausbildungsstelle zu kommen in Bremen. Das ist sehr heiß begehrt und nur ganz wenige schaffen das. Die müssen ja wahrscheinlich auch allerlei Tests bestehen. Wie ist das denn dann mit so einer Vorgeschichte weiterhin eine Pilotenausbildung zu machen? Geht das einfach so reibungslos?
Nee, also er brauchte mehrere Gutachten und ist dann auch nochmal von einem externen Gutachter begutachtet worden. Und dann hat man aber gesagt, man will ihm das nicht verbauen. Er ist genesen, das haben ja die Ärzte ihm bescheinigt. Und daraufhin konnte er die Ausbildung fortsetzen. Allerdings, Piloten brauchen immer ein Tauglichkeitszeugnis, das jedes Jahr wieder verlängert wird oder wo die jedes Jahr wieder neu untersucht werden und geguckt wird, ob sie immer noch tauglich sind. Und in diesem Tauglichkeitszeugnis war seitdem ein Eintrag, dass er eben an einer Depression gelitten hat, dass er schon mal eine psychische Erkrankung hatte. Ihm war klar, wenn er nochmal irgendwann einen Rückfall hat, dann wird dieses Tauglichkeitszeugnis nicht mehr verlängert.
Das heißt, ihm ging es dann erstmal wieder gut und er war dann symptomfrei.
Genau. Er hat dann auch ohne weitere Zwischenfälle die komplette Ausbildung beendet. Die war ja erst in Bremen bei der Flugschule und hinterher in den Vereinigten Staaten in Phoenix, Arizona. Und auch da hat er das alles gemeistert, hat die Ausbildung beendet. Ich habe aber trotzdem ja auch mit einer Psychiaterin über ihn gesprochen. Die kannte ihn zwar nicht, aber ich wollte mir irgendwie erklären lassen, wie ist das, wenn man eine depressive Episode hat. Und die hat mir erklärt, eine depressive Episode hat einen Anfang und auch ein Ende, aber man kann nie sicher sein, dass im Laufe des Lebens so eine Episode wiederkommt. Und man kann zwischendurch symptomfrei sein, aber es kann durchaus sein, dass man irgendwann wieder eine depressive Episode bekommt. Kann sein, muss aber nicht.
Und jetzt haben wir ja vorhin Christoph Kumper gehört, den Staatsanwalt, der gesagt hat, dass bei der Durchsuchung bei Andreas Lubitz zu Hause auch Medikamente gefunden wurden, die auf eine psychische Erkrankung hinweisen. Das heißt, es ist ja offensichtlich nicht so geblieben, dass er symptomfrei war.
Man kann davon ausgehen, dass er Ende 2014 erneut psychische Probleme bekommen hat.
Weiß man, was er für Probleme da neuerdings entwickelt hat?
Man kann sagen, ungefähr um Weihnachten 2014 treten bei ihm neue Probleme auf. Und zwar hat er plötzlich Angst zu erblinden. Also er hat irgendwie das Gefühl, dass mit seinen Augen was nicht stimmt. Und das wäre natürlich für ihn als Pilot eine Katastrophe gewesen. Das hätte ja sein Karriereende bedeutet. Und er geht daraufhin zu mehreren Ärzten, aber keiner der Ärzte kann irgendwas feststellen. Die Augen sind völlig okay, obwohl er eben das Gefühl hat, da stimmt was nicht.
Und statt dass ihn das beruhigt, dass die Ärzte sagen, da ist nichts, versteift er sich aber offenbar darauf, dass irgendwas nicht stimmen kann oder soll. Und das führt wiederum zu Schlafproblemen und Schlafmangel, schildert Christoph Kumper, der Staatsanwalt.
Die entsprechenden Schlafentzüge, die er dadurch erlitten hat, haben sicherlich auch dazu geführt, dass seine psychosomatische Befindlichkeit sich nicht gerade gebessert hat. Es hat auch Augenärzte gegeben, die ihm nahegelegt haben, die Ursache seiner Befindlichkeit in seiner Psyche zu suchen und ihm nahegelegt haben, doch wieder einen Psychiater aufzusuchen. Das hat er dann auch getan. Er hat also zunächst einen Psychiater in Düsseldorf und zum Schluss den behandelnden Psychiater, der ihn seinerzeit bei der Erkrankung wegen Depression 2008 behandelt hat, aufgesucht, hat seine Befindlichkeiten, seine Probleme geschildert und hat sich von diesen Psychiatern auch medikamentös behandeln lassen.
Wenn wir uns jetzt erinnern, sofern eine neue psychische Erkrankung auftritt, dann verfällt ja sein Tauglichkeitszeugnis, wo dieser Vermerk drin stand, dass man da besonders drauf achten soll. Das heißt, informiert Andreas Lubitz dann seinen Arbeitgeber auch darüber?
Nein, 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 das tut er nicht. Das hätte er vielleicht tun müssen. Vielleicht ist ihm das aber auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar gewesen. Es war auf jeden Fall so, dass er zu seinem Psychiater gegangen ist und sein Psychiater ihm auch Medikamente verschrieben hat. unter anderem Antidepressiva, aber auch Schlafmittel, mit denen er so hätte nicht fliegen dürfen.
Aber
der hat ihn ja auch krank geschrieben.
Aber er nimmt diese Medikamente dann auch. Also es ist jetzt nicht so, dass er zum Arzt geht, gibt's ja auch, und Leute nehmen dann einfach nicht ihre Medikamente, die sie verschrieben bekommen. Das war schon so.
Ja, ja, er nimmt die Medikamente.
Ob Andreas Lubitz die Medikamente auch an diesem Tag des Absturzes genommen hat, ist aber nicht bekannt. Nach Einschätzung des Rechtsanwalts Elmar Gimulla, der einige der Angehörigen vor Gericht vertreten hat und den wir später auch noch hören werden, hätte es durchaus zu den Pflichten von Andreas Lubitz gehört, seinen Arbeitgeber über seine neuerliche Erkrankung zu informieren. Also, Andreas Lubitz entwickelt eine Angst zu erblinden. Physisch gibt es aber keinen Grund dazu. Blind zu werden würde bedeuten, er darf nicht mehr fliegen. Gleichzeitig muss ihm aber bewusst gewesen sein, dass seine psychischen Probleme allein schon sein Tauglichkeitszeugnis nichtig machen. Dieser moralische Zwiespalt, der trägt ja vermutlich nicht zur Genesung bei.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe mich auch mit einigen Piloten unterhalten und dabei immer wieder erfahren, dass gerade junge Piloten auch unter hohem Druck stehen. Die haben diesen Traum, Pilot zu werden. Das ist ja auch wirklich für viele ein Traumberuf. Und die haben aber für diese Ausbildung sehr viel Geld ausgegeben, haben sich verschuldet und müssen natürlich irgendwann dieses Geld auch zurückzahlen. Und das können sie natürlich nur, indem sie viel und ständig arbeiten. Und da entsteht natürlich ein Druck, der oft immens ist, habe ich gehört.
Ob Andreas Lubitz für so einen Fall abgesichert war mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder so eine beantragt hat, ist nicht bekannt. Johann Reuß hat diese Drucksituation, unter der sich Andreas Lubitz aber mutmaßlich befunden haben könnte, so zusammengefasst.
Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die größte Angst des Co-Piloten war, fluguntauglich zu sein. Fluguntauglich zu sein bedeutet, er darf kein Flugzeug fliegen. Und das bedeutet, er kann in so einem Fall seinen Arbeitsvertrag auch nicht erfüllen.
Weiß die Familie von Andreas Lubitz denn, in welcher Lage er sich da akut befindet?
Die Familie und die Freundin, die sind ja auch alle befragt worden. Und die Freundin zum Beispiel hat ausgesagt, dass sie wohl wusste, dass er wegen seiner Augenproblematik beim Arzt gewesen ist, aber dass sie doch eigentlich festgestellt hat, dass er besser sehen könne als sie. Und hat das also wohl nicht als Problem angesehen. Dass er aber psychische Probleme hatte, das war wohl vor allen Dingen seiner Mutter bekannt.
Wie ist das denn mit den Ärzten, die ihn behandeln? Wissen die, dass er als Pilot arbeitet und eigentlich nicht mehr arbeiten dürfte in so einer Situation?
Also, dass er Pilot ist, das wissen die. Er war ja insgesamt bei 40 Ärzten seit Dezember 2014. Und einige wussten, dass er Pilot war, andere wussten es nicht. Und der Psychiater, der ihn schon 2008 behandelt hatte und zu dem er ja jetzt auch wieder gegangen ist, bei dem hatte er damals Suizidgedanken geäußert, also 2008 oder 2009. Aber jetzt, Anfang 2015, hat dem Psychiater, hatte er wohl keine Erkenntnisse darüber, dass Andreas Lubitz suizidgefährdet sein könnte.
Gibt es denn sonst etwas, was bei den Durchsuchungen gefunden wurde, weiß ich nicht, Tagebücher oder so, die Aufschluss über seine psychische Lage geben?
Also es gab eine Art Aufzeichnung, die er 2009, als er in dieser ersten depressiven Phase war, geschrieben hat. Und es gab ein Glückstagebuch, was er am 01.01.2015 begonnen hat. Da hat er aber mehr die schönen Sachen reingeschrieben. Da hat er geschrieben, was er unternommen hat, was er mit seiner Freundin zusammen gegessen hat, was er im Fernsehen gesehen hat und auch wie viel Stunden Schlaf er hatte. Also er hat das als positiv gekennzeichnet, wenn er 3,5 oder 4,5 Stunden geschlafen hat in der Nacht.
Das heißt, lässt sich irgendwo raus schließen, wie es ihm ganz konkret geht, was ihn bewegt, wie er psychisch gesundheitlich drauf ist, bevor dieser Absturz passiert?
Ja, man merkt schon, dass er sich immer mehr in diese Angst hineinsteigert zu erblinden, deswegen von einem Arzt zum nächsten läuft, in die Uniklinik sich überall untersuchen lässt und dann ja auch Hilfe bei mehreren Psychiatern sucht und bei seiner Hausärztin. Und die merken schon, also gerade seine Hausärztin merkt irgendwann, dass er psychisch große Probleme hat. Er schildert natürlich auch, dass er schlecht schläft, dass er kaum durchschlafen kann und immer nur an den Zustand, den schlechten Zustand seiner Augen denkt. Und dann überweist seine Ärztin ihn in eine psychiatrische Tagesklinik mit dem Verdacht auf eine beginnende Psychose.
Das ist ja schon eine krasse Verdachtsdiagnose, ne? Also das heißt, sie vermutet, dass er irgendwie beginnen könnte, unter Wahnvorstellungen zu leiden. Es gibt ja irgendwie verschiedene Ausformungen einer Psychose. Oder wie versteht man das?
Sie merkt ja, dass er nicht von dem Gedanken loskommt, zu erblinden, obwohl kein Augenarzt das diagnostiziert hat. Also kann es ja nur an seiner Psyche liegen, dass er sich da reinsteigert und vielleicht auch einen Wahn entwickelt.
Der Christoph Kumper hatte ja auch die Krankschreibungen erwähnt. Es waren mehrere, die bei ihm gefunden wurden. Und er hat aber einige davon nicht abgegeben, wenn wir uns richtig erinnern.
Genau, es gab insgesamt 3 Krankschreibungen. Es gab 2, die bei ihm bei der Wohnungsdurchsuchung gefunden worden sind. Die gingen über den 24. März hinaus. Die eine war von seinem Psychiater bzw. Neurologen, die andere von seiner Hausärztin. Und es gab eine dritte, die ist ausgelaufen am Sonntag vor dem Absturz, also am 22. März. Und die hat er dem Arbeitgeber abgegeben. Und daraufhin ist er ja dann auch am 23. März wieder arbeiten gegangen. Aber es gab eben diese anderen beiden Krankschreibungen von Ärzten, die festgestellt haben, dass er im Moment nicht in der Lage ist zu arbeiten.
Welche Beweisstücke haben die Ermittler denn da noch gefunden, die sie ausgewertet haben bei ihm?
Sie haben Tablets gefunden und die sind dann ausgewertet worden. Und da hat man festgestellt, dass er in der Woche vor dem Absturz, als er zu Hause war und krankgeschrieben war, recherchiert hat, wie man sich suizidiert, also welche verschiedenen Methoden es gibt, mit welchen Medikamenten man sich umbringen kann oder mit Gift und so weiter. Und man hat aber auch gefunden, dass er sich darüber informiert, wie der Verschlussmechanismus der Cockpit-Tür funktioniert.
Und vorhin hattest du mal gesagt, das ist wie so ein Puzzle und jedes Teil ergibt dann irgendwie mehr und mehr ein ganzes Bild. Wir haben auch mal von einem Zettel gesprochen, auf dem sinngemäß stand Entscheidung Sonntag. Die Krankschreibung, die du erwähnt hast, die endete am Sonntag vor dem Absturz. Und aus all diesen kleinen Teilen lässt sich laut Christoph Kumper etwas schlussfolgern.
Möglicherweise hat er sich eben an diesem Sonntag dann entscheiden müssen, lasse ich mich erneut krankschreiben oder entscheide ich mich dazu, möglicherweise dann eben Suizid zu begehen. Gegebenenfalls eben unter Verwendung des Flugzeuges. Das sind Indizien aus meiner Sicht, die auf diese Alternative hindeuten. Sicher feststellen können wir das natürlich nicht.
Aber es hat niemand im Umfeld etwas von diesen Gedanken gewusst, die er sich ganz offensichtlich gestellt hat.
Nein, laut Staatsanwaltschaft wussten weder die Familie noch Freunde noch seine Freundin und auch die Ärzte nichts von seinen Suizidgedanken.
Das bedeutet, das Motiv, aus dem Andreas Lubitz heraus gehandelt hat, das war mutmaßlich seine psychische Erkrankung und die Angst, nicht mehr als Pilot arbeiten zu können.
Nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir davon ausgehen, dass es ausschließlich eine Person gibt, die für den Tod des Co-Piloten in Form eines Suizids und den Tod der 149 Passagiere und restlichen Besatzungsmitglieder verantwortlich ist. Diese Person kann aber strafrechtlich eben nicht verfolgt werden. Es gibt aus meiner Sicht keinerlei plausible Hinweise darauf, dass das Szenario ein anderes ist als das, was ich hier skizziert habe. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden einer Person, die wegen fahrlässiger Tötung hätte angeklagt werden können.
Das sagt Christoph Kumper, der damals leitende Staatsanwalt in Düsseldorf. Und vielleicht einmal kurz zum zeitlichen Ablauf. Der Absturz ist passiert, die Teams fahren sofort hin, es wird die Wohnung durchsucht, es werden diese Tablets festgestellt. In welchem zeitlichen Rahmen bewegen wir uns hier alles, bis diese Erkenntnisse zusammengetragen wurden?
Das geht alles ganz, ganz schnell. Also in den ersten 3 Wochen, es liegt eigentlich für die meisten alles klar auf der Hand. Also, dass der psychisch krank war, dass es Andreas Lubitz gewesen sei, dass das Motiv gewesen sein könnte, dass er Angst hatte, sein Dasein als Pilot zu verlieren. All das passiert in den ersten 3 Wochen nach dem Absturz.
Und wir haben Christoph Kumper gerade gehört, der sagt, es gibt keine Anhaltspunkte, dass irgendjemand anderes als der Co-Pilot selbst dafür verantwortlich war. Und dann wird am Ende das Todesermittlungsverfahren auch eingestellt. Das ist aber dann 2 Jahre nach dem Absturz passiert, 2017. Lässt sich sagen, wieso nochmal 2 Jahre da ins Land gehen?
Naja, man hat natürlich wissen wollen, hat das irgendjemand gewusst und hätte das verhindern können? Haben Ärzte das wissen können, dass er sich umbringen wollte mit Hilfe eines Verkehrsflugzeuges? War klar, dass er andere Menschen in Gefahr bringen konnte? Und haben die Eltern, die Freundin, hat irgendjemand das wissen können und hätte das melden müssen oder hätte das verhindern müssen? Und das zu recherchieren und das zu verifizieren, das dauert natürlich.
Und es gibt tatsächlich keine anderen Erklärungen, wie dieses Flugzeug abgestürzt sein könnte. Es gab ja noch andere Theorien, dass er bewusstlos gewesen sein könnte in Kombination mit einem technischen Versagen. Das terroristischer Hintergrund, all das ist quasi ausgeschlossen.
Sage ich und sagen die allermeisten. Also nach den vorliegenden Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft, der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung, der französischen Staatsanwaltschaft und der französischen Flugunfalluntersucher kann es nur so gewesen sein. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, dass es auch anders gewesen sein kann. Dass er zum Beispiel, dass Andreas Lubitz bewusstlos gewesen sei. Dass es einen technischen Defekt gegeben habe, der das Flugzeug zum Sinken gebracht hat und nicht eine vorsätzliche Tat des Co-Piloten gewesen ist. Diese Theorien, diese anderen Theorien, die existieren, dass der Co-Pilot bewusstlos gewesen sein kann, dass gleichzeitig ein technischer Defekt aufgetreten ist, dass der Autopilot eben automatisch auf 100 Fuß gegangen ist, dass die Tür sich nicht hat öffnen lassen, dass das alles gleichzeitig innerhalb weniger Minuten passiert sein soll, während der Pilot nicht im Cockpit gesessen hat, das ist einfach so wenig vorstellbar, dass man eigentlich nur zu dem Schluss kommen kann, dass es so gewesen ist, wie die Unfalluntersucher und der Staatsanwalt oder die Staatsanwälte es herausgefunden haben.
Und was es ja aber auch so schwer nachvollziehbar macht, ist dieser psychische Aspekt. Ne? Wie ist das zu erklären, dass jemand, der depressiv ist, gleich so viele Menschen mit sich in den Tod reißt?
Ja, auch da gibt es verschiedene Vermutungen. Und auch da kann man das natürlich nicht sagen, weil die Ärzte, die ihn kannten, die sprechen nicht über ihn. Die verweisen natürlich auf ihre Schweigepflicht, die auch über den Tod hinaus gilt. Und die, die ihn nicht kennen, die können natürlich nur Vermutungen äußern. Und die Expertin, mit der ich damals gesprochen habe, die sagt, jemand, der unter einer Depression leidet, normalerweise nicht andere Menschen mit in den Tod reißt. Weil jemand, der depressiv ist, möchte niemanden zur Last fallen und erst gar nicht andere mitnehmen. In dem Fall kann es nur so gewesen sein, dass er unter verschiedensten psychischen Erkrankungen gelitten hat. Und zum Beispiel, ja, dass auch eine Störung seines Selbstwertgefühls eine Rolle gespielt hat. Und dass beides zusammen dazu geführt haben könnte, dass er Suizid begehen wollte und dabei komplett ausgeblendet hat, wen er dabei mit in den Tod nimmt.
Es gibt also ein Ergebnis, eine Erklärung, wie es zu dem Absturz gekommen ist. Aber nach Ansicht der Ermittler gibt es außer dem Co-Piloten niemanden, der dafür zur Verantwortung gezogen werden kann. Und der Co-Pilot ist gestorben. Die Hinterbliebenen sehen das allerdings anders. Justine, wie geht es denn mit den Angehörigen nach diesem Unglück weiter? Also so ein Verlust ist ja nicht mit Geld aufzuwiegen. Und trotzdem, wie werden Sie denn entschädigt nach diesem Unglück?
Direkt nach dem Absturz zahlt die Lufthansa jeder Opferfamilie erstmal 50.000 Euro an Soforthilfe. Und dann bekommen die Erben einmal 25.000 Euro für jedes Opfer. Und zwar ist das Geld für das Leid, was das Opfer im Flugzeug in den letzten Minuten erlitten hat. Und jeder nahe Angehörige bekommt nochmal 10.000 Euro Schmerzensgeld für das eigene Leid, das er hat, weil er seinen Angehörigen verloren hat. Also eine Familie zum Beispiel, eine Halterner Familie, die ihr Kind verloren hat, die vielleicht noch ein Geschwisterkind hat, die haben im Schnitt knapp 100.000 Euro bekommen. Also 50.000 Euro Soforthilfe, die 25.000 für das erlittene Leid im Flugzeug und jeweils 10.000 Euro für das eigene, den eigenen Schmerz.
Und trotzdem, diese 10.000 Euro Schmerzensgeld gemessen an dem Leid, das die Familien erfahren haben, erscheinen natürlich dann auch wenig. Und gleichzeitig möchten die Angehörigen natürlich weiter Fragen beantwortet bekommen, wie das alles passieren konnte. Und deswegen nehmen sich einige Angehörige auch einen Anwalt. Elmar Gimuller ist einer von ihnen. Er hat Angehörige vor Gericht vertreten.
Und das war und ist immer noch ein Anliegen der Hinterbliebenen, nämlich auf dem Weg zum Schadenersatz die Frage geklärt zu bekommen, was ist passiert, hätte es verhindert werden können und vor allen Dingen auch ist sichergestellt, dass sich so etwas in Zukunft nicht wiederholen kann. Das ist für Hinterbliebene ein Trost, dass das Opfer, was sie zwangsweise bringen mussten, irgendeinen Sinn hat. Daran halten sie sich fest und deswegen ist das wahnsinnig wichtig.
Das heißt, was macht dieser Anwalt oder was machen die Hinterbliebenen dann konkret?
Sie klagen gegen die Flugschule der Lufthansa in den USA, weil Lubitz ja auch dort einen Teil der Ausbildung absolviert hat. Und man weiß natürlich, dass man in Amerika ein höheres Schmerzensgeld bekommt. Und deswegen sagt man, also deswegen ist es unter anderem auch die Flugschule in den USA, gegen die man klagt. Und man ist nämlich der Meinung, dass die hätten eingreifen müssen, dass die ihn gar nicht hätten weiter ausbilden dürfen, weil er ja diese psychische Vorerkrankung hatte. Aber in den USA wird das abgewiesen und man sagt, kümmert euch mal in Deutschland darum, wendet euch an ein deutsches Gericht.
Und das machen sie dann auch?
Genau. Das machen sie auch. Sie klagen gegen die Lufthansa, weil die Lufthansa die Fliegerärzte angestellt hat. Und die Fliegerärzte sind ja für die jährlichen Tauglichkeitsuntersuchungen der Piloten zuständig. Und man ist jetzt der Meinung, die Fliegerärzte, die hätten genauer hingucken müssen, weil es gab ja diesen Vermerk in seinem Tauglichkeitszeugnis, dass er eine psychische Vorerkrankung hatte. Und deswegen hätte man genauer auf seinen psychischen Zustand achten müssen. So jedenfalls ist die Begründung des Anwalts.
Dieser Vermerk ist leider von den darauffolgenden Fliegerärzten nicht beachtet worden. Die Formulare, die Tauglichkeitsformulare mit den Boxen über die Frage, kann der Patient gut gucken und hat er das richtige Gehör und ist er psychologisch auffällig? Diese Boxen über die psychologische Auffälligkeit waren teilweise nicht mal ausgefüllt, nicht mal angekreuzt. Deswegen ist genau dieser neuralgische Punkt in der Kette der Tauglichkeitsuntersuchungen leider durchs Raster gefallen.
Das sagt der Anwalt der Hinterbliebenen, Elmar Gimuller. Wie geht denn diese Klage dann aus?
Ja, auch die Klage gegen die Lufthansa scheitert, weil die Richter sagen, nicht die Lufthansa ist verantwortlich für die Fliegerärzte, sondern das Luftfahrtbundesamt. Also das Luftfahrtbundesamt ist der richtige Ansprechpartner. Das hat zwar alle Beteiligten damals überrascht, aber man macht jetzt weiter und klagt jetzt gegen das Luftfahrtbundesamt, also gegen die Bundesregierung. Der Prozessbeginn soll in diesem Jahr auf jeden Fall sein.
Also nochmal zusammengefasst, die Richter sind der Meinung, dass die Lufthansa nicht der richtige Adressat für die Klage war, sondern dass die sich an das Luftfahrtbundesamt richten sollte. Und ob dann tatsächlich die Fliegerärzte verantwortlich gewesen wären, das müsste der Prozess dann klären. Das Unglück ist jetzt 10 Jahre her. Warum sind die Hinterbliebenen da aber weiter dran? Warum kämpfen sie weiter?
Naja, weil viele Angehörige immer noch der Meinung sind, dass das die ganze Geschichte einmal richtig aufgearbeitet werden muss und dass man feststellen muss, an welcher Stelle sind Fehler passiert? Wo hätte man verhindern können, dass ein psychisch kranker Pilot im Cockpit sitzt? An welcher Stelle hätte man das merken müssen und hätte man eingreifen müssen. Und nicht nur das, was schiefgelaufen ist, ist ja wichtig, sondern was muss man tun, damit sowas nicht nochmal wieder passiert? Auch das möchten die Angehörigen, dass das wenigstens ja sich jetzt irgendwas ändert, damit sowas nicht nochmal passieren kann.
Und unabhängig von diesen Prozessen, die da angestrengt wurden und noch werden, hat man ja auch trotzdem versucht, die Lehren aus diesem Fall zu ziehen. Ne? Zwischenzeitlich gab es diese Zwei-Personen-Regel im Cockpit. Das war ja mehr oder weniger eine Vereinbarung, eine freiwillige von deutschen und fast allen europäischen Fluglinien. Die ist inzwischen jetzt aber auch wieder abgeschafft. Warum?
Naja, das hat sich einfach als unpraktisch erwiesen, weil immer dann, wenn ein Pilot aus dem Cockpit gegangen ist, musste jemand anders aus der Crew rein und der aber vielleicht im Zweifel gar keine Ahnung davon hat, wie man Flugzeug bedient oder was man tun kann, am Ende hätte der oder diejenige auch nichts ausrichten können. Und deshalb hat man irgendwann entschieden, das wieder abzuschaffen.
Wie ist es mit den Umständen zur psychischen Gesundheit? Es gab ja diesen Vermerk, wissen wir nun, bei Andreas Lubitz in der Akte. Und trotzdem ist es durchgerutscht. Gibt es da Bemühungen, genauer hinzuschauen?
Die Fragebögen, was die psychische Gesundheit angeht, die sollen erweitert worden sein. Also es gibt jetzt eben Fragen, wie geht's Ihnen zu Hause? Wie gut schlafen Sie? Wie ist das familiäre Verhältnis zu Hause und so? Die sollen also mehr Bewusstsein schaffen für die psychische Gesundheit der Piloten. Die Frage ist natürlich, wie ehrlich sowas beantwortet wird.
Und aus deinen zahlreichen Interviews mit ganz vielen Expertinnen und Experten, gibt es da noch andere Ansätze, die du rausfinden konntest, was noch verbessert werden kann?
Ja, der Abschlussbericht der französischen und der deutschen Flugunfalluntersucher gibt ja so ein paar Empfehlungen. Also zum Beispiel, dass Piloten künftig besser abgesichert werden sollen, wenn sie selbst nicht mehr fliegen können, um eben zu verhindern, dass sie eine Krankheit geheim halten. Oder auch eine Sensibilisierung für psychische Erkrankungen. Auch, dass vielleicht Pilotenkollegen besser erkennen, wie es dem Piloten neben ihm geht und was Unternehmen, Selbsthilfegruppen, die man einrichten kann und so weiter.
Und vorhin haben wir auch die ärztliche Schweigepflicht angesprochen. Die besteht ja über den Tod eines Patienten hinaus. Und trotzdem gibt es auch da Verbesserungsgedanken. Das zumindest hat Johann Reuß im Interview beschrieben. Wir erinnern uns, das war der Leiter des deutschen Flugunfalluntersuchungsteams. Und er hat Frankreich als Beispiel angeführt, weil es da andere Vorgaben gibt.
Die Unterschiede liegen einfach darin, dass es konkretere Handlungsanweisungen gibt, wo zum Beispiel gesagt wird, wenn eine die und die eine bestimmte Diagnose hat, dann führt das dazu, dass die öffentliche Sicherheit gefährdet ist und dann ist eine Meldung an eine Behörde oder vielleicht auch an den Arbeitgeber erforderlich.
In Deutschland ist es so, dass die Schweigepflicht gebrochen werden darf, wenn Ärztinnen und Ärzte davon entbunden wurden oder wenn es zum Schutz eines sogenannten höherwertigen Rechtsguts nötig ist, also die Gesundheit anderer Menschen gefährdet ist, so könnte man das hier zusammenfassen. Das gilt mit dem Tod von Andreas Lubitz nun nicht mehr. Allerdings bleibt die ärztliche Schweigepflicht auch über den Tod eines Patienten hinaus bestehen. Und das ist hier jetzt also der Fall. Also 10 Jahre danach gibt es im Fall des Germanwings-Absturzes noch immer offene Fragen. Justine, wie ist das denn für dich? Sicher begleitest du den Fall noch weiter, oder?
Also natürlich interessiert mich sehr, was da in Braunschweig bei dem Prozess gegen das Luftfahrtbundesamt, also gegen die Bundesregierung, rauskommt. Und ich werde auch weiter mit den Menschen in Kontakt bleiben, die ich kennengelernt habe durch den Absturz, mit den Angehörigen. Zum Teil hat mich wirklich sehr berührt der Umgang mit dem Verlust, den sie ja jetzt seit 10 Jahren erleiden. Und ich bewundere das sehr, wie die das geschafft haben, ihr Leben weiter so zu leben, wie sie das jetzt tun.
Und ich habe auch deine Dokumentation gesehen. Es ist auf jeden Fall ja wahnsinnig bewegend, wie die Menschen darüber reden und wie detailliert auch du den Fall aufgearbeitet hast. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast und mit uns nochmal speziell über die Ermittlungen in diesem Fall gesprochen hast, Justine. Vielen Dank.
Ja, bitteschön.
Und es gibt nicht nur diese vierteilige Dokumentation von Justine Rosenkranz über den Germanwings-Absturz in der ARD-Mediathek. Es gibt auch noch einen weiteren Podcast. In 6 Folgen geht es um die Hinterbliebenen des Unglücks und wie sie mit dem Geschehen gelernt haben zu leben. Auch diese Links und diesen Link finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Folgenbeschreibung. An der Stelle auch vielen Dank an Mathis Kiesig für die Redaktion und Ingo Naumann für die Produktion. Und natürlich auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zur heutigen Folge haben oder generell Feedback zu unserem Podcast geben möchten, dann schreiben Sie uns gern an crimetime@mdr.de. Mein Name ist Anne Eichhorn. Ich sag auf Wiederhören und wir haben noch einen Hörtipp für Sie.
Deutschlandfunk 3D Audio. Am besten mit Kopfhörern und nur in der Deutschlandfunk-App in Dolby Atmos.
Hallo, hier ist Friedrich Lichtenstein. Ich habe mich für euch in einen Schauspieler verwandelt, der ein perfekter Kommissar sein will, in einem fantastischen Mordfall. Listen. Killed Tupper. Wer hat das ruinierte Plastikimperium Tupperware auf dem Gewissen? Eine Ermittlung in 4 Dosen, inklusive Spusi, also Spurensicherung und Riesenteam.
Markus Wolf. Hilfskommissar Wolfi. Wölfchen. Darf ich dich so nennen?
Nee, Markus, bitte.
Okay, du musst für uns in die USA.
Okay, bin ich schon am Flughafen.
Und dazu kamen dann auch noch die Dings, die man immer braucht, die, wo hatte ich die denn nun vertuppert hier? Die Sachverständigen.
Und wahrscheinlich ist die Tupperware und die Tupperparty ja der Inbegriff dessen, dass man das nur aushält, wenn man A, sich ziemlich viel betrinkt und B, das mit anderen Frauen tut.
She made him a very rich man. And then he cynically just fires her, writes her out of the history.
Ich weiß nicht, wie sehr wir Frauen uns wirklich, sage ich mal, mit diesem alten Image irgendwie identifizieren wollen.
And no doubt books will be written about this. The rise and fall of Tupperware.
Genau, keine Bange, ich habe sie alle verhört. Als euer Kommissar Bofinger. Knallhart. Ein Büro habe ich auch. Mit Pinnwand. Die Wahrheit, vermeintlich luftdicht verpackt in Plastik, wird in diesem Podcast ans Licht kommen. Ab dem 28. Januar in der Deutschlandfunk-App. Who killed Tupper? Aufstieg und Fall einer Dose.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.